Möchte euch ganz herzlich auch in meinem Namen willkommen heißen, besonders auch die vielen bekannten Gesichter, die es heute geschafft haben, hierher zu kommen. Ihr habt einen guten Entschluss gefasst, heute unser Sonntagsfest zu besuchen. Gut, weil wir etwas sehr Schönes heute machen wollen. Ich möchte euch sehr gerne die Dias unserer letzten Reise nach Indien zeigen. Sie sind außergewöhnlich schön geworden, jedenfalls die ich gesehen habe. Und die, wir haben es nochmal ein bisschen neu geordnet, aber ich kann euch schon jetzt etwas sehr Schönes versprechen. Und bin auch froh, dass einige der Pilger, die auf dieser Reise dabei waren, heute hier sind, wie Taras und Hari Kirtan, oder sage ich das falsch? Hari Puja oder Hari Kirtan und die liebenswerte Tochter Saradia. Wir zeigen heute eure Bilder und ihr seid auch drauf, wahrscheinlich. Hare Krishna. Vorher möchte ich über etwas sprechen, was mich schon seit langer Zeit sehr bewegt. Ich glaube, es ist etwas, was sehr praktisch für euch sein wird. Ich möchte über den inneren Menschen sprechen im Krishna-Bewusstsein. In der Bhagavad Gita gibt es einen Vers, wo Krishna darüber spricht, dass seine Devotis im Inneren zufrieden sind. Er sagt, ihr Glück liegt im Inneren. Und Krishna unterscheidet dann in der Gita zwischen dem äußeren Menschen und dem inneren Menschen, indem er sagt, dass der äußere Mensch seine ganze Hoffnung und sein ganzes Leben auf die Verbindung mit äußeren Dingen legt. Also er möchte Geld haben, Besitz haben, Frauen oder Männer. Und auch Anerkennung. Er möchte immer etwas haben, was außerhalb von ihm liegt. Und er sagt, diese Menschen sind ständig aktiv in der Nacht des spirituellen Lebens. Sie träumen sozusagen. Er unterscheidet ihr Leben von dem wirklichen Leben in der Wirklichkeit, dem Leben des inneren Menschen, der im Inneren zufrieden ist und sich nicht von den ständig wechselnden Arrangierungen in der äußeren Welt ablenken lässt und auch nicht stören lässt. Also ich möchte über diese beiden Menschen sprechen. Vor einiger Zeit war ich eingeladen, in einem großen Bhajan-Konzert mitzusingen. Wir hatten ungefähr 2000 Leute in einer St. Andrews Church in New York versammelt und ich wurde dann auch gebeten zu singen mit diesen 2000 Leuten. Es war eine Kirche und ich hatte noch nie in der Kirche mit. Ich hatte mitgesungen Halleluja und die Weihnachtslieder, aber ich hatte niemals das Chanten der Hare Krishna, des Hare Krishna Mantras vorgesungen und dann von der Gemeinde erwartet, dass sie alle mitsingen. Aber ich war sehr ermutigt, weil hinter mir ein Vorhang war, ein Riesenvorhang, 5 Meter hoch. Da stand drauf, wie schön, wie gut ist es, wenn Menschen zusammenkommen und in Harmonie die Namen Gottes singen. Und da habe ich gesagt, also das machen wir jetzt, was hier auf dem Vorhang steht. Wir singen in Harmonie die Namen Gottes. Und ich wollte den Leuten dann, also der Gemeinde, dann zeigen, es waren einige Pastoren da, was beim Chanten der heiligen Namen wichtig ist, dass man nämlich ein innerer Mensch wird. Und habe gesagt, wahrscheinlich müssen die meisten von uns, genau wie auch die meisten Mitglieder unserer Hare Krishna Bewegung, erstmal das Tor finden, was nach innen führt, die Tür aufmachen, die nach innen führt. Da habe ich dann eine Analogie gegeben von dem Mann, der sein ganzes Leben glaubte, er sei im Gefängnis. hat er immer wieder versucht, die Tür zu öffnen, bis am Ende seines Lebens, nach 80 Jahren, die er in dem Gefängnis verbrachte, er ein letztes Mal zu der Tür hinging und sagte, oh lieber Gott, warum ist die ganze Welt frei außer mir? Und machte die Tür, den Handgriff runter und zog die Tür auf und sie ging ganz einfach auf, nur eben nach innen. Er hatte sein ganzes Leben versucht, die Tür nach außen zu öffnen, nach draußen. Ich weiß von dieser Tür, weil ich mit der einige Erlebnisse schon habe. Wenn man versucht, die nach außen zu öffnen, kommt man nicht durch. Man kommt nicht zur Essenz, man kommt nicht zu einer Wahrnehmung der Wirklichkeit, die dahinter liegt. So ist es auch für die meisten Menschen heutzutage. Sie bestehen darauf, die Tür, die nach innen aufgeht, nach außen zu öffnen und werden nicht glücklich. So ist es auch mit 80% der Hare Krishna-Leute. Unsere Hare Krishna-Spiritualität verleitet, kann die Menschen, der nicht tief in sie eintritt, dazu verleiten, alles nach außen zu sehen. Ich muss auch einen neuen Namen kriegen, die Einweihung muss her, dann heiße ich statt Hari, Haridas. Oder Hari Medasa. Auch ich will einen farbenprächtigen Dhoti tragen oder wenn ich eine Frau trage, auch ich will ein Sari haben und entweder ein Punkt oder ein Strich auf dem Scheitel. Auch ich will mit indischen Gewürzen kochen und indische Speisen zu mir nehmen und indische Lieder singen. Sehr oft ist es möglich, das wird ein wichtiger Punkt sein in meiner Vorlesung, selbst in einer spirituellen Bewegung den gleichen Fehler zu wiederholen, die Tür nämlich nach außen aufzumachen, statt nach innen. Ich kann auch auf meinem spirituellen Weg den Fehler machen, mich nur anhand von Beziehungen mit Menschen, Beziehungen mit Institutionen und Beziehungen mit Dingen, die im Außenbereich liegen, zu definieren. Ich kann den Fehler machen, niemals die eigene Beziehung, die ich habe, als eine ewige Seele mit Krishna zu machen. Das ist immer wieder eine schockierende Aussage für Leute, die auf dem spirituellen Weg sind und ihr Bestes geben, gute Beziehungen mit anderen zu machen, ihr Bestes geben, viele Ergebnisse in einer Mission, die sich verbreiten möchte, zu erzählen, dass die plötzlich hören, halt, die Tür, die geht nach innen auf, du hast den falschen Weg gewählt in deinem Leben. Was? Es ist aber die Zufriedenheit in eurem Herzen, die ihr verspürt, wenn ihr die Tür nach innen aufmacht, wird euch zeigen, dass der Weg nach innen wesentlich der wesentliche Weg ist. Ich will es mal sehen. Prabhupada hat einmal diese zwei Menschen, die Menschen, die nach außen gerichtet sind und die Menschen, die nach innen gerichtet sind. Er hat einmal darüber gesprochen, hat gesagt, ich habe einmal einen Cartoon gesehen, der wurde in Montreal gemacht. Da war eine alte Frau, sie war wahrscheinlich mit dem Tempel in Kontakt gekommen, da, und sie sagte zu ihrem Mann, auch so ein alter Knabe, also ein alter Greis, der mit ihr auf der Bank sah, chant, chant, chant. Und er antwortete, can't, can't, can't. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich bin mit einem äußeren Ding beschäftigt, nicht ins spirituellen Ding. Vor 500 Jahren gab es mal so eine Begegnung. Da kam Gadadha. Gadadha das, so hieß er. Völlig ergriffen von ekstatischer Liebe zu Krishna, auf die Idee, den Gouvernanten, der von wem war der eingesetzt? Vom Hussein Shah, dem musulmanischen Regenten Bengals, aufzusuchen. Dieser Mensch, dieser Gouvernant, war ein war dafür bekannt, dass er ein Hindu-Hasser war. Wo immer er die aufspüren konnte, hat er mit seinen Soldaten die Hindus aufgespürt und unter entsetzlichen Torturen zu Tode gefoltert. Hare Krishna. Er war unter der Bevölkerung, der ursprünglichen Bevölkerung Indiens so verhasst, dass die Leute fürchteten, mit seinem Schatten in Kontakt zu kommen. So zu diesem Gouvernanten, ich habe seinen Namen im Augenblick vergessen, kam also in der Mitternacht Gadadhar. Gadadhar sang die heiligen Namen des Herrn. Hare Krishna, Hare Krishna, weinte Tränen der Ekstase. Wurde sofort festgehalten von den Wächtern. Wo willst du hin? Ich will zum Gouvernanten. 12 Uhr nachts willst du zum Gouvernanten? Und dann bist du wahrscheinlich, du bist ein Hindu, du singst so hinduistisch. Gadada sagte, ich bin ein liebender Gottes. Die Soldaten waren dermaßen schockiert, dass sie im ersten Augenblick nicht wussten, wie sie mit ihm umgehen sollten, weil da er jenseits allen möglichen war, nicht? Und ließen ihn durch, und er klopfte dann an der Tür dieses professionellen Regierungsmörders, ne? Kazi, oh Kazi, vergeude deine Zeit nicht mit Schlafen, wenn es was Besseres zu tun gibt. Wer wagt es, an meine Türen zu klopfen um die Mitternachtszeit? Der Kazi öffnete zornentbrannt die Tür und sah Gadada, der einfach total ekstatisch war. Hare Krishna, Hare Krishna. Nityananda und Chaitanya sind erschienen, um Liebe zu Gott zu verbreiten. Jeder tanzt schon voller Freude, außer du, du sündvoller Molch. Fang an heute mit deinem guten Leben, chante die heiligen Namen Gottes. Der Kazi war auch leicht überfordert. Er sagte, doch nicht um 12 Uhr nachts. Gadada, morgen werde ich Hare Krishna chanten. So dachte er, könne er Gadada am schnellsten loswerden. Gadada sagte, aber du hast jetzt angefangen. Wenn man eine glücksverheißende Tätigkeit einmal angefangen hat, sollte man niemals stoppen mit ihr. Chante jetzt. Das wäre so, als wenn Rama Sundara, sagen wir mal, um Mitternacht in der Bush-Villa vorbeikommt. Ich habe den Vornamen noch immer nicht richtig gelernt. George, wie George Harrison. Also George Bush. Wenn es was Besseres zu tun gibt, als politisch zu träumen, Herr Bush, dann tun Sie das. Chanten Sie Hare Krishna. So. Der Kazi guckte nur auf Gadada. Gadada fing dann an, ekstatisch zu tanzen und tanzte langsam aus dem Hof an den Soldaten vorbei in die Freiheit. Es ist eine Konfliktsituation. Ein innerer Mensch, der den Weg des spirituellen Lebens gewählt hat und auch spirituelle Freuden im Inneren genießt, kommt zurück zusammen mit einem Materialisten, ein Mensch, der auf das äußere Leben projiziert ist. Nun, es gibt viele solche Begegnungen in den vedischen Schriften, die meist sehr ungewohnt ausgehen. Im Süden, wo wir vor 3 Jahren waren, im Süden Indiens, im Ranganath-Tempel, erzählt man sich noch heute die Geschichte von Dhanurdhar. Dhanurdhar war ein Ringer, der allen im Ring überlegen war, der mit einer wunderschönen Prostituierten Freundin vor dem Tempel von Ranganath. Ranganath ist ein Name Krishnas, eines Tages erschien. Er hielt für seine Freundin einen großen Schirm und fegte vor ihr die Straße. Aber er ging rückwärts, weil er die ganze Zeit auf ihr wunderschönes Gesicht schaute. So ging er also rückwärts, direkt in eine heilige Prozession herein, stieß gegen den Ochsen, der die Trommel trug, und wurde dann gehalten von Ramanujacharya. Ramanujacharya, ein großer Heiliger, sagte Danuda, du bist in einer Prozession, wo Gott verehrt wird. Warum verehrst du dieses Mädchen? Danuda fragte sich, warum ich sie verehre. Ja, sie hat die schönsten Augen. Ihre Schönheit ist so schön. Ich bin einfach völlig auf sie fixiert. Ich liebe Ästhetik und Schönheit. Ramanujacharya sagte, was, wenn ich dir eine größere Schönheit zeigen würde? Ja, dann würde ich mich wahrscheinlich in sie verlieben. Gut, sagte Ramanujacharya, komm 7 Uhr abends in das Innere des Tempels, ich warte dort auf dich. Danuda, der Ringer, war schon 5 Minuten vor 7 Uhr da. Um 7 Uhr kam aus hinter einer Säule Ramanuja hervor und sagte, komm mit mir. Und er brachte ihn vor einem Altar, wo gerade die Lichterzeremonie stattfand. Ein Priester nimmt eine große Gehlampe und zusammen mit dem Klingeln und dem Singen von Liedern wird Krishna diese Gehlampe dargebracht und schaute, dann und da schaute sich das an, sah die wunderschönen Augen von Ranganath, die sind ja so groß, die sehen alles, und spürte plötzlich, dass sich in ihm etwas öffnete und er die gleiche Form, die er außerhalb sah, die Form Ranganaths, in seinem Herzen aufleuchten sah. Er verfiel in eine Meditation über die Augen des Herrn und ging dann zu seiner Freundin und sagte, lass uns Verehrer von Ranganath werden. Und so wurden die beiden große Seelen, also wirklich große Seelen, die der inneren Schönheit, der Schönheit Gottes im Herzen, die im Herzen wahrgenommen wird, nachging. So in diesen beiden Erzählungen sieht es so aus, als wenn der äußere Mensch von uns getrennt ist. Also wir sind Spiritualisten, wir gehen zu den äußeren Menschen hin und versuchen sie vielleicht zu überzeugen, auch zu chanten. Oder wir sind Spiritualisten und versuchen uns mit äußeren Menschen zu arrangieren, wie es in dem ersten Beispiel da war, wo Gadadhar zu diesem Gegner des spirituellen Lebens ging. Aber so einfach ist das nicht. Wenn man ein innerer Mensch werden will, wird man bald merken, dass der äußere Mensch nicht eben außerhalb von einem ist, sondern dass beide Menschen in uns drin sind. Wir haben einen inneren Menschen, der sich nach spirituellem Leben sehnt, der eine unglaubliche Anziehung hat zur Meditation, zum Chanten und so weiter. Aber zu gleicher Zeit haben wir auch in uns einen Drang, der uns immer wieder nach außen zieht. Es scheint fast so, als wenn wir zwei Seelen in unserer Brust hätten. Die Native Americans, das habe ich jetzt auch gelernt, man sollte nicht Indianer sagen heutzutage, weil das ein bisschen abwertend klingt. Man sagt die Ureinwohner Amerikas jetzt, Native Americans, das ist die politically correct expression heutzutage. Die sprechen davon, dass im gleichen Herzen zwei Hunde sind, die miteinander kämpfen, die in einem Ring liegen. Und die stellen sich die Frage, welcher dieser beiden Hunde wird siegreich in dem ständigen Kampf sein? Kennt ihr das vielleicht bei euch auch? Im Herzen ist der innere Mensch, aber auch der äußere Mensch angesiedelt. Etwas zieht euch hin zum Tempel, aber das Gleiche zieht euch auch hin in einen tollen Kinoknüller mit Action, wo die Kinnladen durch die Luft fliegen. Oder die Fäuste, nicht gleich die Kinnladen. Nee. Fanfaren und Hurra und Michael Jackson tanzt dazu und also diese äußeren Dinge. Ihr möchtet in Indien sein und euch in einem Tempel befinden und plötzlich denkt ihr, ich habe noch nicht genug eingekauft. Ich habe da noch gar nicht die tollen Hemden und die Blusen und die Saris und die und so weiter. Ihr merkt, es gibt zwei Stimmen in euch. Zwei Hunde, wie es im Ureinwohner, die Indianer eigentlich sagen. Ich meine das ja nicht so, wie das gedeutet wird, also die amerikanischen Ureinwohner. Die ringen manchmal miteinander. Wer wird der Stärke sein? Also in der Diskussion äußerer und innerer Mensch wäre es total falsch, wenn wir sagen, der äußere Mensch, das sind Leute, mit denen haben wir nichts zu tun, wir sind jetzt auf dem spirituellen Weg, wir haben diesen spirituellen Pfad gewählt, wir sind per Definition innere Menschen. Und dann sogar herablächeln auf die Leute, die, Hesse sagte zu denen, die Kindermenschen sind, nicht? Die also sich nur mit diesen materiellen Werten umgeben, wie Kinder mit ihren Spielzeugen. Nein, so einfach ist das nicht. Diese beiden Menschentypen sind in uns drin. Der innere und der äußere Mensch. Und manchmal kann es ein Dilemma geben. Manchmal kann es dazu führen, dass es dass wir vielleicht versuchen, ganz und gar spirituell uns zu orientieren und plötzlich taucht von ganz tief unten in uns ein Wunsch aus, der wirklich zu einem, dem äußeren Menschen kommt. Da sagt plötzlich der, also ich, mir reicht das jetzt mit dem Zölibat, ich habe das jetzt ein halbes Jahr praktiziert, also ich gehe jetzt irgendwo hin, um mal anders zu leben. Nicht? Es ist nicht so einfach. Es ist ein Ring da. Beide Seiten sind in uns vertreten und beide Seiten scheinen nach Erfüllung zu suchen. Aber das geht leider nicht. Das sind sehr oft zwei ganz andere Energien. Das spirituelle Leben und dann das materielle Leben sind Energien, die gehen manchmal nicht zusammen. Und das merkt man ja, wenn man in eine sehr materialistische Atmosphäre hereinkommt. Dann spürt man, dass mir etwas genommen wird, etwas geraubt wird. Etwas, was ich schon erlangt habe, geht wieder weg. Ich komme von einer Ebene, wo ich eine gewisse Übersicht habe, wo ich in mir ruhe, auf eine Ebene, wo mir die Übersicht fehlt und wo ich von Zorn und innerer Unruhe geplagt bin, wo ich aus dem Gleichgewicht gerate und ich will diese Energie nicht, diese materialistische Energie. So geht es ein. So, ich finde, an dieser Schnittstelle, innere Mensch und äußere Mensch, die im gleichen Herzen vertreten sind, da wird plötzlich die Bhakti-Bewegung total interessant oder das Krishna-Bewusstsein total interessant, weil es für dieses Dilemma einen Weg gibt. Ich war sehr oft in Klostern. Manche sagen mir, ich war in meinem letzten Leben ein Mönch. Und ich weiß, wie sehr die Mönche mit der Trockenheit des Herzens kämpfen. Das ist ein Begriff, Dryness of the Heart. Dass man ernsthaft versucht, den spirituellen Weg zu gehen, aber irgendetwas fehlt einem. Das Herz ist so trocken und könnte Tonnen von schreit nach Wasser. Und man merkt plötzlich, Das Würdeleben genügt einem nicht. Das Wasser, was das Herz haben will, ist materielles Wasser. Filme, Sinnbefriedigung, Anerkennung. All diese Dinge, die eben dem äußeren Menschen so wichtig sind. Und man fragt sich, was ist hier verkehrt? Ich möchte euch an dieser Stelle eben sagen, warum ich denke, dass Bhakti-Yoga da so hilfreich ist an dieser Stelle. Aber ich will euch vorher, ich will etwas tun, was ich lange nicht getan habe. Ich möchte euch von dem letzten Jabba-Retreat erzählen. Zunächst einmal, seit meiner Kindheit ist es bei mir so, dass ich ein Bild sehe. Ich sehe mich im schwarzen Talar als Mönch. Also nichts Bedeutendes, ein normaler Mönch, Franziskaner wahrscheinlich, oder Benediktiner. Und ich sehe mich als Mönch unglücklich. Nun, beim letzten Jabba-Retreat, wir hatten ein sehr schönes Hotel auf einer Insel in der Adria gemietet und 80 Devotees aus Kroatien gehabt und an Wochenenden 120. Und wir haben dann einen Tag gehabt, wo wir den ganzen Tag meditieren. Das ist der intensive Tag, wir nennen ihn den 64-Runden-Tag. Das wäre etwas für euch. Und am nächsten Tag dann, weil es eben ein Tag ist, wo alle den ganzen Tag meditieren. Also du setzt dich hin und am Abend kommst du aus der Meditation raus und hast unglaublich viel von dir gesehen und erlebt. Es ist ein sehr großer Tiefgang, der da kommt. Am nächsten Tag machen wir es dann immer ein bisschen einfacher, dass die Leute nicht zu viel auf einmal machen. Da haben wir uns ein Schiff von geholt und sind mit dem Schiff dann singenderweise, kirtanmachenderweise an so einer dieser wilden Küste längs gefahren und sind mit einem Boot an den Strand gesetzt und haben eine Stunde gewandert, um ein gewisses Kloster zu erreichen. Ich wollte den Devotees gerne zeigen und den Freunden und den Leuten, die auf dem Retreat waren, wie andere Leute in anderen Traditionen Fokus oder Konzentration in ihrem spirituellen Leben gewählt haben und habe gedacht, wir gehen mal in ein Kloster und schauen uns das an, wo man ganz um die Verehrung Gottes lebt. Und die haben dann ihre Besichtigung gemacht. Ich bin auch kurz da durchgespritzt und habe mich dann im Klostergarten zurückgezogen und habe dann da gechantet. Und als ich gechantet habe, ist plötzlich dieses Tor, was nie ganz zu bei mir ist, das Tor zum letzten Leben, aufgegangen. Und ich habe mich plötzlich gesehen, wieder in diesem schwarzen Talar, aber diesmal mit Tränen im Auge, wie ich durch ein Korridor gelaufen bin, ein Korridor in einem Kloster. Ich hatte gerade einen entsetzlichen Fehler gemacht. Ich hatte nämlich die Trockenheit des Herzens verspürt und hatte etwas getan, um die Trockenheit des Herzens mit den Tätigkeiten eines äußeren Menschen zu beseitigen. Ich hatte etwas gemacht in der tantrischen Mystik in diesem Bereich und hatte jetzt das Gefühl, so sah ich die Vision, ich hätte meine innere Reinheit und die inneren spirituellen Erlebnisse und diesen Austausch mit Gott verloren. Das war mein Gefühl. Ich hatte so ein Schuldgefühl, kann man sagen. Und lief also jetzt weg, während aus dem Keller kamen die Geister, die ich riefen, hinter mir her. Und war völlig aufgelöst. Ich sah das in dieser Vision aus diesem Tor kommen, aus dem letzten Leben und war also richtig gestresst, sagt man heutzutage. Und hörte dann plötzlich eine Stimme: Mach dir keine Sorgen, in diesem Leben wirst du mich nicht treffen, Aber im nächsten Leben werde ich zu dir kommen, in dem darauffolgenden Leben, in meiner barmherzigsten Form. All das sah und hörte ich, während ich da im Klostergarten von diesem verlassenen Kloster auf der Insel die heiligen Namen chantete. Hare Krishna, Hare Krishna. Ja, ich weiß, dass ihr den Mantra kennt. Und dann sah ich dieses Bild und sah eben, dass ich mit diesem Bild, was da war, alles im Leben zu tun hatte. Das war ich selber in einem vergangenen Dasein. Und war also, kam dann raus aus dieser Vision und chantete weiter. Und plötzlich wurde mir bewusst, dass das, was ich in dieser Vision sah, jetzt eingetroffen war. Gott war gekommen in seiner barmherzigsten Form, nämlich als sein Name, der ganz und gar mit ihm identisch ist. Und so chantete ich sehr, sehr dankbar, und ihr könnt euch vorstellen, mit einer großen inneren Bewegtheit weiter. Und dann eine Woche später, also es war ein sehr ergreifendes Erlebnis. Ich bin jetzt froh, dass ich so sachlich nüchtern durch erzählen konnte. Manchmal kann ich das nämlich nicht. Nach einer Woche dachte ich darüber nach, dass das eigentlich ein Thema ist von vielen Menschen, die ich treffe. Die wollen auf dem spirituellen Pfad Fortschritte machen. Die haben schon was gespürt. Die haben die unglaubliche Gnade Gottes gespürt in ihrem Leben. Die haben eine göttliche Gegenwart gespürt. Deswegen sind sie in einer Bewegung wie der Hare Krishna Bewegung zum Beispiel. Die wissen, sie sind auf der richtigen Spur. Aber zur gleichen Zeit spüren sie diese Trockenheit im Herzen und spüren, wie der äußere Mensch Geshava, der ja auch im Herzen ist, ich sage jetzt nur, damit du die Müdigkeit abschütteln kannst, ne, dass die plötzlich der ja auch doch da ist und der will jetzt auch was haben, der will im hohen Bogen gegen eine Kirchenmauer pinkeln und was Wildes erleben. Ne? Hare Krishna, sagt man ja eigentlich nicht in einem Tempel. Aber mir geht es darum, auch die Müdesten an Bord zu nehmen. Nicht, der will also richtig, richtig diese archaische Wildheit, die in ihm drin ist, ausleben in der Welt, der äußeren Welt. Weil er diese Wüste nicht ertragen kann und will. So, an diesem Punkt finde ich, kommt ein gut verstandenes Verständnis vom Bhakti Yoga, der Bhakti Yoga Tradition uns zur Hilfe. Im Bhakti Yoga kann man nämlich seine Sinne und seinen Geist benutzen, um nach innen zu wandern, nach innen zu kommen und eine innere, das heißt eine spirituelle Erfahrung machen. Seht mal, in den Yoga-Traditionen, den Yoga-Traditionen geht es meistens um Askese. Da wird den Leuten gesagt, du kannst gar nicht anfangen auf dem spirituellen Weg mit Interessen in der Welt. Du musst erstmal im Wald leben, und bevor du in ein Ashram aufgenommen wirst, so ist das im Buddhismus zum Beispiel der Fall, musst du ein Jahr draußen in der Kälte leben können und nur von den sparsamen Speiseresten der Mönche dich ernähren. Sonst hast du keine Chance, du äußerer Mensch. Bhakti Yoga, also da wird wirklich die Deprivation, wie sagt man das im normalverständlichen Deutsch, das Fasten der Sinne praktiziert, damit man nach innen kommt. Bhakti Yoga ist anders. Du nimmst die Sinne in 9 und benutzt sie zu 9 in dem neunfachen Pfad des Bhakti Yogas und machst dort eine innere, das heißt eine tief spirituelle Erfahrung. Zunächst einmal Shravanam. Das Beispiel für Shravanam ist der Kaiser Parikshit. Parikshit wusste, er hatte noch genau 7 Tage zu leben. Und was tat er in diesen 7 Tagen? Er ging ans Ufer der Ganga und hörte von Shukadev Goswami die wunderschöne Geschichte der höchsten Persönlichkeit Gottes. in gebannter Aufmerksamkeit. Tag und Nacht hörte er. Und durch das Hören, ich werde da über zum Neujahr ein Seminar geben darüber. Durch dieses Hören merkte er langsam Gottes Gegenwart in seinem Herzen. Ein anderer Vorgang, wo man also nicht die Ohren, sondern die Zunge benutzt zur Gotteserkenntnis, ist Shukadev. Shukadev machte Kirtan. Das habt ihr bestimmt auch schon erfahren. Durch das Singen der heiligen Namen Gottes, wiederholte Singen, macht man plötzlich eine innere Erfahrung. Das Singen von den Mantren ist anders als das Singen von Schlagern zum Beispiel. Habt ihr bestimmt schon gemerkt. Aber es ist unglaublich und vielleicht nicht so auf Anhieb so verständlich. Es ist ja zunächst einmal eine hochsinnliche Erfahrung. Da kommen Leute zusammen, machen Musik, singen. Katrin hat da richtig Oscar-reif gesungen. Gibt schon Oscars oder das bei Filmen? Ne? Also, ne? Da wird gesungen, ein Mädel singt und die Instrumente klingen und dann geht plötzlich das Räucherstäbchen noch an und also ist ja eine hochsinnliche Erfahrung zunächst einmal. Also sinnlich sollte man vielleicht nicht sagen, mit den Sinnen gemachte Erfahrung, wo der äußere Mensch tätig ist. Aber da bleibt es ja nicht stehen. Durch das Chanten der heiligen Namen, so heißt es, manifestiert sich zunächst einmal die Gottesnähe im Herzen, man spürt, und dann sieht der Devotee in der Meditation die Form des Herrn und die Eigenschaften des Herrn im Kirtan. Habt ihr vielleicht mal erfahren? Das heißt natürlich, dass im Kirtan die Instrumente nicht zu schnell gespielt werden sollten und natürlich auch nicht zu laut, dass man gar nicht an den Mantra denken kann. Ne? Das ist auch wichtig. Also dezente Begleitung erstmal, dass man sich auf dieses heilige Mantra konzentriert. Ein anderes Beispiel ist, ich will jetzt nicht durch alle neuen Vorgänge durch, Maharaj Prithu durch Deity-Verehrung, Akura durch Gebete, Lakshmi durch Dienst, nicht? Und so haben, kannst du neun, wer sich interessiert, muss das, sollte das außerhalb des Sonntagsfestes lernen, diese neunfachen Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes, traditionell von einem Guru, und wenn man das nicht so traditionell sehen möchte, von weiter fortgeschrittenen Devotees, die einem helfen und anleiten, wie man diese Tätigkeiten macht mit seinen Sinnen, es ist eine neunfache Fahrt, und dann zu einer inneren Erfahrung kommt. Das ist wesentlich praktischer, als nichts mehr mit den Sinnen zu tun, einfach nur noch da zu sitzen, in Fasten natürlich, und dann das Om vibrieren, das Om chanten. Om chanten ist sehr gut nebenbei gesagt, aber nur von morgens bis abends, das ist sehr schwierig für die meisten Menschen. So, ein innerer Mensch zu werden, ist meines Erachtens sehr, sehr einfach, wenn man die neunfachen Vorgänge des Bhakti-Yogas versteht. Ich habe sehr oft gemerkt, ich zum Beispiel, mein Dienst zu Krishna besteht darin, über Krishna zu sprechen und zu versuchen, ihn zu lobpreisen. Wir haben manchmal Krishna-Lila-Abende, Gauranga-Katha und so weiter. Und sehr oft in unserer heutigen Zivilisation ist ein Mensch wie ich nicht hoch geachtet. Man sagt, die Prediger, die sind zum Teil sehr äußere Menschen. Ich predige nicht zu mir. Aber ich muss wirklich sagen, das Sprechen über Krishna und das Sprechen über spirituelle Tätigkeiten ist für mich überhaupt keine äußere Aktivität. Ich merke sehr oft, wie durch das Darlegen der spirituellen Thematik im Herzen eine innere Verwirklichung auftritt und der innere Mensch unglaublich gefördert wird. Es gibt sehr oft Spiritualisten, die im Konflikt miteinander leben. Soll ich über meine Erfahrung sprechen? Soll ich über spirituelles Leben sprechen? Oder werde ich dann durch das Sprechen vielleicht ein äußerer Mensch? Ja, du wirst ein äußerer Mensch, wenn du das eben mit unreinen Motivationen machst, weil du vielleicht auf dich aufmerksam machen willst oder weil du selber so unsicher bist, dass du nur sicher wirst, wenn ein anderer deinen Pfad folgt und all solche kranken Motivationen mitbringst. Aber wenn du wirklich sprichst über spirituelle Dinge, Kirtana machst, zum Nutzen anderer und Krishna lobpreist und auf Krishna, dann ist das ein durchaus innerer Prozess. Viele Leute machen das, lasten das der Hare Krishna Bewegung an, die sagen, ihr seid so äußerlich, ihr seid so missionarisch eingestellt, ihr verteilt so viele Bücher, im Tempel könnt ihr ja singen, aber warum müsst ihr auf den Straßen singen? Das ist alles so äußerlich. Aber die verstehen nicht, dass das, was Bhakti Yoga ist, du nutzt deine Sinne, was du hast, eben nicht mehr für dich selber, für das Ego, sondern du versuchst es in Dienst Krishnas zu stellen und machst dann eine durchaus innere Gotteserfahrung. Hare Krishna. Ich werde jetzt mal kurz ein äußerer Mensch, der auf die Uhr schaut, weil ich bin ja noch im Zeitraum. Ich möchte euch alle heute inspirieren, innere Menschen im Krishna-Bewusstsein zu werden, oder auf eurem eigenen spirituellen Pfad, den ihr geht. Bitte seid so gut, das ernst zu nehmen und zu schauen, wie ihr dazu kommt, euer Glück im Inneren zu suchen. Der äußere Mensch ist immer ein Mensch, der im falschen Selbst drin ist. Das falsche Selbst ist zerbrechlich, unsicher, immer voller Bedürfnissen. Und es wird geformt in der Zeit und wechselt sich sehr leicht. Der äußere Mensch ist sehr launenhaft und äußerst abhängig von seinen jeweiligen Launen. Sehr wichtig, dass wir als spirituelle Menschen den Weg nach innen gehen und dort im Herzen Krishna begegnen. Es heißt, dass der physische Körper wie ein Baum ist und dass in diesem Baum, genau wie zwei Vögel, die individuelle Seele lebt und die Überseele Krishna im Herzen. Krishna-Bewusstsein ist wirklich, handelt sich darum, wie du in deinem Leben, in dem Inneren deines Herzens den Höchsten findest und eine liebevolle Beziehung mit ihm aufbaut, eine ekstatische Beziehung mit ihm aufbaust und so ein innerer Mensch wirst. Zu lange schon schauen wir nach außen und zu lange sind wir unzufrieden, weil wir dort nicht diesen Freund finden, den wir suchen, den spirituellen Freund, die Überseele. Ich möchte euch sehr inspirieren, heute über diese Beziehung nachzudenken, über dieses Gleichnis. In dem Augenblick, wo sich der Vogel von der äußeren Welt abwendet und in den Baum geht, in das Innere des Baumes geht und dort die Überseele Paramatma trifft, wird sie von großem Glück erfüllt. Aber solange wir nach außen gehen und dort versuchen, glücklich zu werden, werden wir einfach nur enttäuscht und dann später bitter werden. Hare Krishna. Ich guck gerade, ob ich noch irgendwas sagen. Oh ja. Ich möchte mit einem Gleichnis abschließen. Mit einer kleinen Geschichte aus dem Mahabharata. Ihr alle habt bestimmt gehört, wie einst die Welt regiert wurde von einer Dynastie, den Kauravas. Aber durch politische Intrigen gab es eine Entzweiung und so wurde diese große Königsfamilie in die Kauravas auf der einen Seite, die 100 Brüder und die Pandavas auf der anderen Seite eingeteilt, die 5 Brüder. Nun, die machtvollen Kauravas, die aufgrund von verschiedenen Intrigen den Zugang zu dem Königsthron hatten, haben alles getan, um die Pandavas zu schmähen. Und eines ihrer Aktionen war es, ihre Frau Draupadi in der Öffentlichkeit zu entkleiden, im Palast. Das wollten sie machen. Draupadi war nun eine große Geweihte. Sie war gerade in ihrem Mondblut, als das geschah, als sie mit Gewalt rausgezogen wurde aus ihren Gemächern. Sie war wunderschön. Ihr Haar war offen. Sie wurde gezogen in den Palast und ihr wurde offenbart, dass sie jetzt den Kauravas gehören würde und dass sie jetzt entkleidet werden sollte, damit sich jeder an ihrer unbedeckten Schönheit erfreuen sollte. Also richtig irreligiös, gemein, schmutzig und so. So, zu der Zeit, als das geschah, war Krishna einige tausend Kilometer entfernt in Dwaraka. Er saß gerade zusammen mit einer seiner Königin, Rukmini, und spielte Schach. Plötzlich merkte Rukmini, dass Krishna abgelenkt war. Sie sagte, du denkst an etwas anderes heute, als an das Spiel. Krishna sagte, ja, einer meiner Devotis ist in schrecklicher Not. Draupadi wird gerade in der Öffentlichkeit vor den Männern, den gierigen Augen der Männern, entkleidet. Oh, sagte Rukmini, dann spann deine Pferde, lass deine Pferde holen, die mystischen 4 Pferde, geleitet von Megapushpa, und fahr sehr schnell dahin und rette Draupadi. Ach, sagte Krishna, es ist nicht genug Zeit da, ich komme nicht rechtzeitig an. Ja, sag, kein Problem, sagte Rukmini. Warum rufst du dann nicht Garuda, den machtvollen König der Vögel, der auch dein Reittier ist, und fliegst in Windeseile, in Sekundeneile dorthin? Krishna sagte, ich werde zu spät kommen. Ich komme nicht rechtzeitig mehr an. Kein Problem, sagte Rukmini, die also denkt, Mensch, dein Devoti in Not. Du bist doch die Überseele im Herzen eines jeden. Dann geh einfach so, du bist ja schon da. Auch das wird zu langsam sein, sagt Krishna. Und spielte abgelenkt weiter das Spiel. Rukmini konnte es nicht mehr verstehen. Plötzlich sagte Krishna, jetzt gehe ich. Ja, wie gehst du jetzt dahin und erreichst sie noch rechtzeitig? Weil ich gehe auf der Straße von Draupadis Tränen. Was das bedeutet, will ich euch gleich erklären. Draupadi hatte bis dahin versucht, sich selber zu verteidigen. Draupadi hatte bis dahin gerufen und geschimpft mit den Leuten. Was macht ihr da? Aber dann sah sie, dass sie ein innerer Mensch werden müsse, dass sie bei Krishna Zuflucht suchen müsse, und rief nach ihm. Aber nicht so abgelenkt und äußerlich, sondern mit Tränen in den Augen. Und so sagte Krishna, jetzt kann ich gehen, die Straße ist gebaut, die Tränenstraße, die Straße ihrer Begierde. So. Ein innerer Mensch zeichnet sich immer dadurch aus. Er hat diese eine Eigenschaft, diese intensive Begierde, die ihm zum Leben erwachen lässt. Ihr wisst selber, spirituelle Übung ohne diese Begierde, ohne diese innere Präsenz, ist auch nur eine äußere Tätigkeit, wo das Herz noch nicht zufrieden ist. Aber spirituelle Tätigkeiten, die mit dieser Begierde gekoppelt ist, nicht mit dieser intensiven Sehnsucht nach Krishna, diese spirituellen Tätigkeiten erwachen zum Leben. Die sind nicht mehr äußerlich. Die sind die sind wirklich da. Das wollte ich euch noch erzählen. Schöner Punkt, ne? Schöner Punkt. Wir sind gerade fertig geworden. Vasudev hat sich aber gehalten wie ein alter Mönch aus vergangenen Zeiten. Gut gemacht, Vasudev. Gut, wir haben hier unser Ende erreicht. Ich danke euch fürs Zuhören.